Ich freue mich, dass alles wieder seinen alten gewohnten Gang langsam nimmt in unserem Gottesdienst. Trotzdem ist Corona immer noch da. Und das Schöne ist, da freue ich mich schon drauf, dass wir jetzt wieder gemeinsam uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Vor dem Bildschirm, ihr natürlich zu Hause, aber auch wir hier. Das ist ein wunderbares Privileg, dass wir uns Gedanken machen können, ohne Angst zu haben um unsere Freiheit, ohne Angst zu haben, verfolgt zu werden, dass wir die Worte Jesu hier hören und darüber nachdenken dürfen. Und damit wir das können, damit uns das selber was bringt, da brauchen wir einfach die Gnade Gottes, Jesu Gnade, seinen Heiligen Geist, sonst verstehen wir gar nichts. Wir sind also auf ihn angewiesen und das wünsche ich uns, Gottes Gnade, und dass er uns das Wort aufschließt, dass wir etwas mitnehmen können für unseren Glauben, für unseren Alltag die kommende Woche. Aber ich schocke euch erstmal gleich. Ein Kapitel vor diesen verlorenen Dingen, um die es heute geht, passiert Folgendes. Matthäus 14, erstmal die Verse 25 bis 26. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm, mit Jesus, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Heftig, Gisela, oder? Das haut rein. Und damit heiße ich euch ganz willkommen zu dieser Predigt. Aber ich sage euch gleich, das ist noch sanft übersetzt. Luther hat das immer noch sanft übersetzt. Da steht eigentlich, wenn jemand zu Jesus kommt und hasst nicht seine eigene Seele, so kann er nicht sein Jünger sein. Jesu Jünger. Und Abschluss von Jesu Rede, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das ist kein schöner Vers am guten Morgen, aber ich sage euch schon mal eins, das ist wichtig, damit ihr die Geschichten von den verlorenen Dingen versteht und zu schätzen wisst. Es sind klare, harte Worte Jesu heute Morgen, die wir nicht einfach irgendwie schönreden können. Denn die Konsequenzen aus diesen Worten sind doch eindeutig und glasklar. Bei diesen Bewerbungsbedingungen, die Jesus hier aufstellt, um ein Jünger Jesu zu werden, muss jeder sagen, kann ich nicht, schaffe ich nicht. Ich kann nicht alle hassen, inklusive meiner eigenen Seele, und allem entsagen. Geht nicht, schaffe ich nicht, kriegt niemand hin. Und auch die 12 Jünger haben es nicht hingekriegt. Also muss doch irgendwo etwas da drin sein, was Jesus uns sagen möchte, aber wo wir erstmal nicht drauf kommen. Und dann wird es eben spannend, dass wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen und nicht immer nur einen kleinen Teil lesen, sondern darüber hinaus. Und dann merken wir, wie wunderbar alles verknüpft ist und dass Jesus uns eben mit dem Wort was sagen möchte. Nur was, dass er so hart so ein ablehnendes Wort, so eine Bewerbungsbedingung da aufstellt, um sein Jünger zu werden. Ich lade euch ein, einfach mit darüber nachzudenken und erstmal den Schock zu überwinden, Gisela. Keine Angst, einfach tief durchatmen. Es ist möglich, nur ganz anders, Jesu Jünger zu werden. Mit diesem Gedanken schicke ich euch eben nach Hause, nicht, dass ihr nicht sein Jünger werden könnt, sondern ich erzähle euch, was möglich ist bei Gott durch seine Gnade. Gedanke 1 betrifft das Wort Jünger. Bin ich auch selbst durch diese Predigtvorbereitung gestoßen und habe mich tatsächlich gewundert. Denn oft bringen wir das Wort Jünger und das Wort Nachfolger sein durcheinander. Wir bringen es durcheinander. Ein Jünger ist im hebräischen Sinne, aber auch im Sinne unserer heutigen Zeit, ein Schüler, der direkt von seinem Gelehrten, von seinem Meister, von seinem Professor lernt. Im Studium der Philosophie ist es dann immer, das ist ein Schüler Kants oder ein Schüler Hegels. Also, Jünger ist der von Person zu Person lernt, von seinem Meister, von seinem Professor. Das heißt, echte Jünger waren demnach natürlich die 12, aber ihr wisst es vielleicht, es gab auch mehr als diese 12 Jünger. In Lukas Kapitel 10 schickt Jesus 70 Jünger paarweise in alle Richtungen. Dort heißt es, nach den 12 Jüngern setzte der Herr 72 andere ein und sandte sie je 2 und 2 vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Und in Johannes 6 verließen viele Jünger Jesu, weil sie seine Worte zu hart fanden. So wie wir heute Morgen. Zu hart, ich hau ab. Aber vorher waren sie Jünger. Dort steht, viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist zu hart. Wer kann sie hören? Und verließen Jesus. Und dann in dieser Situation, in dieser Szene, wo ganz viele von seinen Jüngern eigentlich abhauen, sprach Jesus die 12 Auserwählten direkt an und sagt, wollt ihr etwa auch gehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch, die 12, erwählt? Spannend ist so nebenbei, dass in der Apostelgeschichte, Kapitel 21, Vers 16, das letzte Mal in der gesamten Bibel das Wort Jünger erwähnt wird. Wusstet ihr das? Ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, aber das stimmt. Ab dieser Apostelgeschichte 21 kommt das Wort Jünger in den Briefen bis hin zur Offenbarung nicht mehr vor. Was denkt ihr? Könnte es sein, dass Jünger nur der oder diejenige sein kann, die direkt leibhaftig von Jesus gelernt haben? Könnte da was dran sein? Gebe ich mal mit dieser Hausaufgabe, lasse ich euch nach Hause gehen, könnte mal nachforschen und denken, ob wir wirklich Jünger Jesu sind oder Nachfolger Jesu und ob es da tatsächlich einen Unterschied gibt. Lest mal nach, wie das so ist. Wenn ihr mir nicht glaubt, guckt nach, ob ihr das Wort Jünger nach der Apostelgeschichte 21, Vers 16 noch in der Bibel findet. Aber jetzt zu den viel wichtigeren von Jesu Worten. Er sagt, habe ich nicht euch, die 12, erwählt? Erstens, wir wissen, es ist unmöglich, zu Jesus zu kommen und sein Jünger zu werden. Die Aufnahmeprüfung, die Bedingungen können wir einfach nicht erfüllen. Geht nicht, keine Chance, auch ihr vom Bildschirm nicht. Ihr, die einen Kaffee habt und vielleicht ein Brötchen und es euch gut gehen lässt mit dem Ventilator und Wasser, kalt, ihr habt es gut da vorne am Bildschirm, um euch mal mit einzubinden. Das ist das eine. Wir schaffen es nicht, zu Jesus zu kommen und sagen, ich will den Job, ich will Jünger werden. Und Jesus sagt, okay, das sind die Bedingungen, alles hassen, inklusive eigene Seele und alle entsagen. Und jetzt wissen wir aber und erfahren durch diese Stelle eben, zweitens, es gibt noch einen weiteren Weg, Jünger von Jesu zu werden. Jesus erwählt Menschen. Und die ganzen Bedingungen fallen anscheinend flach. Zähl nicht mehr. Wer meint, qualifiziert zu sein, zu Jesus zu kommen und Jünger zu werden, kriegt eine Ablehnung. Wer auserwählt wird, darf sich wirklich geehrt fühlen und folgt Jesus nach. Guck mal, wie die 12 auserwählt worden sind. Simon Petrus, komm, ich will dich zum Menschenfischer machen, folge mir nach. Er ging zu Matthäus, folge mir nach. Die lassen alle stehen und liegen und folgen ihm nach. Er hat sie auserwählt. Und Jesus wählt auch dich aus. Wir haben es eben gehört in der Begrüßung. Jesus hat einen Suchauftrag von Gott bekommen, suchen und finden, was verloren ist. Und dazu gehören wir, dazu gehören sie, dazu gehören du und ich. Jesus wählt aus. Und dann eben zu dieser dritten spannenden Möglichkeit, Jesus wählt nicht nur aus, sondern er findet dich. Jemand auswählen ist ja etwas Besonderes. Ne? Sie will ich haben, Frau Gase, in meinem Team. Sie sind auserwählt. Das ist was Besonderes, ja. Aber alle anderen sicherlich ausgeschlossen. Alle anderen möchte Jesus eben finden. Jesus geht, um erst mal Mikrofon an, dass ich hier dran habe. Mikro, ja so, ist an. Dann darf ich rumgehen. Hast du die Kamera bereit, damit die auch vom Bildschirm was sehen können? Jesus geht rum und sucht, was verloren ist. Hallo? Okay, Mensch. Wer ist noch verloren? Genau, wer ist noch verloren? Haben wir ja schon gehört, das hat der Thomas ja gesagt. Es ist nicht schön, zuzugeben, dass ich verloren bin. Wer möchte von Jesus gefunden werden? Das ist gut, ihr macht schon gut. Das ist eine Klassenprüfung, wo der sitzt, auf die Klasse mitmacht. Das ist sehr gut. Und wie ist es bei euch vor dem Bildschirm? Jesus wählt aus oder Jesus findet. Aber wir können nicht zu ihm hinkommen. Weil dann, das haben wir alle klar gehört, sind die Bedingungen
nicht erfüllbar für uns. Und dann sind wir beim Kern des christlichen Glaubens angelangt. Wir können uns Gottes Erwählung mit dem, was wir haben oder was wir sind und tun oder nicht tun, nicht verdienen. Ist bekannt, aber die Geschichte weist uns voll wieder auf diesen Kern des christlichen Glaubens hin. Wir sind darauf angewiesen, von Gott ausgewählt oder gefunden zu werden. Eine andere Chance gibt es nicht. Jeder Mensch, du und ich, sind zu 100% abhängig von Gottes Gnade. Wir sind Gottes Gnade ausgeliefert, ohne Chance, diese auf irgendeine Weise verdienen zu können. Und das schmerzt uns, weil wir wollen gerne etwas tun. Es ist unglaublich, aber ich habe eine Vorbereitung gelesen, ein Kommentar von Hitler, der dem Islam zugewandt war, weil er das toll fand. Man kann auf dem Schlachtfeld sich den Himmel verdienen. Das Christentum hielt er für verweichlicht, feminin und einfach nicht greifbar. Damit konnte er nichts anfangen. Aber dass man sich auf dem Schlachtfeld seinen Himmel verdienen kann, das gefiel ihm. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich habe noch nie was gehört von Hitler und Islam, aber ich habe es nachgeguckt, ist tatsächlich ein Zitat. Aber das spricht total gegen das, was in der Bibel steht. Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Wir sind auf Gottes Gnade angewiesen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und jetzt? Können wir also gar nichts tun? Das Gute ist, wir haben es in dem Wochenspruch schon gehört, dass Jesus uns ja sucht, dass Gott uns ja sucht. Das ist die gute Nachricht. Deswegen heißt es, die gute Nachricht ist nicht eine von vielen, sondern es ist die gute Nachricht, dass Gott dich sucht. Ob du auserwählt bist, weiß ich nicht. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass Gott dich heute sucht. Ein Leben lang sogar. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das gilt für jeden. Gott möchte, dass niemand verloren geht. Das muss uns klar sein. Und das schließt dich mit ein, vor dem Bildschirm hier in der Kirche. Aber ohne Gottes Gnade, ohne Gottes Hilfe geht jeder Mensch verloren. Aber es ist Gottes Herzenswunsch, dass jeder gefunden wird. Und das ist die gute Nachricht an Jesus. Suchen und finden, das ist sein Auftrag, den er gekriegt hat von Gott. Und den hat er gut gemacht und tut er bis heute. Jesus ist gekommen, hat Thomas Rau gesagt. Und das ist gut so, denn er sucht dich immer noch heute. Und vielleicht hast du ihn schon mal gefunden, aber vielleicht bist du zwischendurch wieder verloren gegangen. Das Schaf von den 99, von den 100, das gehörte ja auch mal dazu und ist wieder weggegangen und war verloren. Und das Schaf, Herpakshin, hat auch vielleicht nicht gewusst, ich bin doch gar nicht verloren, mir geht es doch gut, ich habe hier Gras, ich habe Wasser, ich merke es überhaupt nicht. Wer redet denn hier davon, dass ich verloren bin? Ich bin nicht verloren. Bis dann irgendwann der Wolf heult, die Dunkelheit kommt und der Schaf aber merkt, oh Mann, ich bin verloren. Ich habe es noch nicht gemerkt. Ja, es ist spannend, was in der Bibel steht. Es wird spannend, denn diese drei Geschichten vom Verlorengehen stehen nicht umsonst hinter diesen harten Worten aus Kapitel 14. Was möchten Sie uns sagen? Zwei haben wir heute gehört in der Lesung. Von dem verlorenen Schaf, von der Münze und danach folgt noch die Geschichte vom Verlorenen. Genau. Gibt es nur bei Lukas. Wunderbare Geschichten, die er festgehalten hat, die Jesus erzählt hat. Frage an Sie und dich, vor dem Bildschirm hier in der Kirche. Was hat das Schaf getan, um wiedergefunden zu werden? Da mal ein bisschen lauter, vielleicht hören die das dann vom Bildschirm. Nix. Mit X oder mit CHS. Könnt ihr ja auch so. Nichts, mit D auch noch. Nichts hat das Schaf getan. Gar nichts. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in die Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schulter voller Freude. Bis er es findet, steht da, und dann legt er es auch noch auf die Schulter. Das Schaf gar nicht, das steht da nur rum. Und dann nimmt der Suchende das Schaf auch noch und legt es auf die Schulter. Das Schaf tut gar nichts. Das kommt noch nicht mal zum Stückchen entgegen. Das Schaf steht da, wird gefunden und wird auf die Schulter gelegt nach Hause gebracht. Der Besitzer der Schafe ist der Aktive. Das Schaf tut nichts, außer verloren zu gehen. Gott ist der Aktive beim Suchen. Du bist nur der oder diejenige, die verloren gegangen ist. Fühlt sich komisch an. Man ist irgendwie nur passiv dran beteiligt. Nächste Frage. Was tut die Münze, um wiedergefunden zu werden? Geht doch. Oder welche Frau, sagt Jesus, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Wer noch beim Schaf sich so vorstellt, da steht da rum, heult und blökt wie verrückt, damit es wiedergefunden wird, hat bei der Münze keine Chance mehr. Die liegt da. Die sagt keinen Ton. Hier diese fetten Staubdinger unterm Sofa, ja? Da liegt die irgendwo drin, verschüttet. Oder in der letzten Ecke irgendwo. Weg! Die Frau weiß nur, sie muss hier sein. Es gibt keine andere Möglichkeit, die ist hier. Und genauso geht Gott mit dir um. Gott weiß ja, du bist da. Du hast keine Möglichkeit zu entkommen. Du kannst zwar irgendwie nach Amerika fahren, du kannst nach Südamerika fahren, du kannst dich irgendwo in Australien verstecken, irgendwo da in Tasmanien, aber Gott weiß, der Marc, der ist hier irgendwo. Ja? Das weiß er. Ja, und der Dennis ist auch irgendwo. Gott weiß, dass du auf dieser Welt bist, wie die Frau weiß, dass die Münze in diesem Raum sein muss. Wie du weißt, wenn du deinen Schlüssel verloren hast, der muss hier doch irgendwo sein. Und dann musst du dir das vorstellen, nur die Welt blendet alle anderen Menschen aus und nur du auf dieser Kugel. Und dann ruft Gott, wo bist du? Wo bist du? Ich suche dich. Und dann ist die Frage, lässt du dich finden? Denn wir haben herausgekriegt, dass es eine passive Sache ist. Ich kann mich nur finden lassen. Ich kann anscheinend nicht aktiv werden. Oder wie versteht ihr das Gleichnis vom Schaf und von der Münze? Wir sind nur Zuschauer. Also wenn du heute bitte eines schon mal mitnimmst, ist Gott sucht dich. Gott sucht dich. Das ist eine Aussage der guten Nachricht. Gott sucht dich, will nicht, dass du verloren gehst, über die Klippe springst, in diesem modrigen, klebrigen Teil aus Staub und Pizza unter dem Sofa einfach stecken bleibst. Das will Gott nicht. Der will dich finden. Du gehst spazieren, fährst mit dem Fahrrad, bist im Urlaub am Strand, hast Feierabend, bist gesund, bist krank, bist schlecht drauf, bist gut drauf, liegst im Sterben und du weißt, Gott sucht mich in jeder Situation meines Lebens. Gut oder schlecht. Und das mit Fleiß und Sorgfalt. Das sagt uns das Gleichnis doch auch. Die Dame sucht mit Fleiß und Sorgfalt, genauso tut Gott das auch. Sucht dich in dieser Welt und versucht dich zu finden. Ruft nach dir. Zieht alle Register. Und Gott sucht dich immer dann, wenn du verloren gegangen bist. Und immer auch, wenn du wieder da warst und wieder abgehauen bist. Wie gesagt, jeder, den Gott schon mal gefunden hat, gemerkt hat, Gott ist da, Jesus Christus lebt, ich glaube an den Gott der Bibel und entfernt sich dann wieder irgendwann. Durch irgendwelche Ereignisse, durch die Routine des Alltags ist man auf einmal wieder verloren. Und Gott sucht dich. Das bleibt dein Leben lang so. Wenn du auf einmal feststellst und die Frage beantworten kannst, bin ich verloren? Und du sagst ja, kannst du gleich den Satz hinterherhängen, Gott sucht mich aber. Darauf kann ich mich verlassen. Immer wieder in meinem Leben, als Christ oder als Ungläubiger. Diese Aussage gilt für dich ein Leben lang. Darauf kannst du dich verlassen. Okay, was fangen wir jetzt mit diesem Wissen an? Gott sucht dich. Gott sucht mich. Option A. Du kannst es ignorieren und es einfach als nicht wahr abstempeln. Option B. Du kannst überlegen, wie du es anstellen kannst, dass Gott dich finden kann. Wie Gott dich erreichen kann. Kannst du überlegen. Aufhören heißt das, wegzurennen, ist eine Wahl. Ich erinnere an Jona, die Predigt. Du suchst mich, Gott, dann bleib ich stehen und schaue, was passiert. Ein Gebet könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein. Hier bin ich, Gott, ich bleib stehen, ich renne nicht mehr weg, finde mich, ich warte darauf, dass du kommst. Und dann wachen Sinnes, aufpassen, was passiert. Und ich verspreche dir eins, Gott ist da. Er sucht dich und dann wird er dich finden. Option C, du hast verstanden, dass du verloren gehst und gehst Gott entgegen. Das ist nämlich die dritte Erzählung aus dieser Reihe, der verlorene Sohn, der kapiert, hey, ich gehe verloren, wenn ich nicht umkehre. Und er geht Gott tatsächlich entgegen. Auf einmal wird jemand aktiv. Eine Steigerung aus den ersten beiden Erzählungen des Verlorenwerdens. Und dann wird es spannend, wenn ihr die Geschichte lest, die hatten wir heute nicht, die könnt ihr nochmal in Ruhe durchlesen. In der Geschichte ist Gott trotzdem der, der den verlorenen Sohn findet, obwohl er dem Vater entgegenkommt. Man denkt, dass der verlorene Sohn der Aktive ist, aber das stimmt nicht. Es bleibt der Vater des verlorenen Sohnes, es bleibt Gott, der aktiv bleibt und den verlorenen Sohn findet. Der Sohn dreht sich um, geht zurück nach Hause, will zu seinem Vater in seine Arme. Nein, er will gar nicht in seine Arme, er will einfach nur einen Job als unterster Knecht haben. Macht sich auf und bevor er sein Ziel überhaupt erreichen kann, sieht der Vater ihn, weil er ihn sucht, rennt ihm entgegen, schließt ihn in die Arme und feiert ein Fest. So die verkürzte Version. Denn so heißt es, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren. Und jetzt wird spannend, achtet auf die Form, alle Grammatikfreaks, und ist gefunden worden. Es bleibt passiv. Der Sohn ist nicht der Aktive, sondern er ist gefunden worden. Und dann fingen sie an, fröhlich zu sein. Es ist nie die Rede davon, dass der Sohn zurück nach Hause findet. Er ist trotzdem gefunden worden, obwohl er tatsächlich dem Vater, obwohl er Gott entgegenkommt. Und das können wir machen, ganz offensichtlich. Wir können aktiv auch einen Part übernehmen, nämlich einen Schritt auf Gott zuzutun. Heute im Gottesdienst, vor dem Bildschirm, ist einer dieser Schritte, Gott entgegenzukommen. Ruhe, Stille, über Gott nachdenken, in seiner Schöpfung unterwegs, Bibelverse lesen, Evangelien lesen, die Bibel lesen. Gottesdienst besuchen, Bibelstunde. Und wenn ihr dann noch Fragen habt, im September pro Christ, 7 Tage geht es darum, dass man sich finden lassen kann und dann danach noch einen Glaubenskurs im Oktober, November über dieses Thema. Und wenn du im Stehen bleiben willst, wenn du Gott entgegenkommen willst, dann nutzt du solche Gelegenheiten und sagst, ich komme einen Schritt auf dich zu, 2, 3. Aber bevor wir noch am Ziel ankommen und sagen, ich komme jetzt zu dir, Jesus, ich komme jetzt zu dir, Gott, hat Gott dich schon längst gesehen, ist dir entgegengekommen, hat die Tür aufgerissen, hat dich in die Arme geschlossen und du endest trotzdem wieder als etwas Passives und bist von Gott gefunden worden. Das ist spannend, wenn man eben genau hinguckt. Und in dieser Rolle, ja, da muss man sich irgendwie dran gewöhnen. Ne? Man muss sagen, ich bin verloren. Und ich kann zwar auf Gott einen Schritt zumachen, aber am Ende ist es das Schaf, ist es die Münze, ist der verlorene Sohn, den Gott findet. Also, wenn du ein Nachfolger Jesu werden und bleiben möchtest, hast du nur eine Chance, dich finden zu lassen. Das muss dir klar sein. Aber wenn du denkst, hey Mensch, ich bin doch super, ich mache das immer toll, ich gehe in meinen Gottesdienst, Gott, Jesus, ich bin doch ein guter Jünger, oder? Dann sagt Jesus, Moment mal, hast du deinen Vater, hast du deine Mutter, hast du deine Schwester, hast du deine eigene Seele? Nö, nicht so wirklich. Und hast du allem entsagt? Nö, auch nicht wirklich. So ein bisschen habe ich, aber nicht alles. Dann stehst du da. Du musst dich finden lassen und Gottes Gnade einfach wirken lassen. Wir singen nachher noch das Lied Amazing Grace. Ich weiß, einige mögen Englisch nicht, aber viele kennen das und das ist genau das Thema. Wunderbare Gnade, die muss man sich einfach gut tun lassen. Man muss sich finden lassen. Und dann tut sich was in eurem Leben. Und zum Schluss jetzt noch das Unglaubliche, was auch in allen drei verlorenen Geschichten zu finden ist. Die Freude Gottes über jeden Sünder, der Buße tut, umkehrt und sich finden lässt. Es geht um verlorene Dinge, ja, aber es geht auch am Ende darum, dass Gott sich tierisch freut darüber. Und da möchte ich euch nochmal einladen, dass ihr diese Freude teilt mit Gott, denn das ist auch die Aufforderung. Niemand, weder der Besitzer der Schafe, noch die Frau, die den Groschen verliert, noch der Vater feiert für sich alleine und freut sich alleine, sondern lädt alle mit ein. Die Nachbarn, die Freunde. Was heißt das für uns? Wenn jemand sündigt, macht Gott das traurig. Die Gemeinde manchmal erhebt den Zeigefinger und sagt, nicht gut. Ehescheidung, Betrug beim Steuerformular, was weiß ich, Lüge. Und dann vergessen wir aber die Freude, die Gott hat und mit uns teilen möchte, wenn Menschen umkehren. Das heißt, wenn wir versucht sind zu sagen, ja, der darf aber nicht im Gottesdienst sitzen, der hat sich gerade scheiden lassen, verstößt gegen das Gebot, der hat ja nichts zu suchen. Oder der darf nicht zum Abendmahl, weil er gesündigt hat. Da müssen wir umdenken und sagen, hey, der sitzt hier im Gottesdienst, hey, der will am Abendmahl teilnehmen, der will ihr Gott entgegenkommen einen Schritt. Und Gott freut sich darauf, dass er zu ihm kommt, dass er sich wieder finden lassen möchte. Und dann vergesst die Freude nicht darüber. Wenn jemand, der gesündigt hat, und dazu gehören wir alle, umkehrt und diese Vergebung erfährt von Gott und diese Gnade, dann ist Freude angesagt. Und dann nicht so eine komische Freude auch, die dann heißt, ja, der geht jetzt zwar zum Abendmahl, aber der meint das bestimmt nicht so. Der sieht auch nicht so aus, als ob er da Vergebung von Jesus haben möchte oder dass er wirklich bereut. Er muss erstmal auf den Knien kriechen und danach beobachte ich ihn erstmal ganz genau, ob er sich wirklich auch daran hält. Nein! Die drei Verse sagen, diese drei Geschichten sagen, freu dich mit Gott darüber, dass einer umgekehrt ist. Einmal bei einer Jugendfreizeit, habe ich schon mal erzählt, die Geschichte, kam jemand rein, hey, ein Mädchen, mit der habe ich gebetet, die hat gesagt, sie hat jetzt Jesus erlebt in ihrem Leben, der habe ich mein Leben, der habe ich zusammen im Gebet ihr Leben übergeben an Gott. Die fängt jetzt an zu glauben und wir saßen da alle und ja, mal gucken, ob sie es ernst meint und wir machen mal weiter. Und dann ist derjenige ausgeflippt und sagt, habt ihr sie nicht mehr alle? Jetzt ist Freude angesagt, hier hat ein Mensch ein Leben übergeben und ihr hockt hier, du frisst Chips und du schreibst im Protokoll und du bereitest deine nächste Bibelarbeit vor und niemand freut sich. Und dann haben wir erstmal geschluckt und gesagt, ja, Freude ist angesagt. Auch wenn es vielleicht Zweifel gibt daran, auch wenn man sich nicht ganz sicher ist. Aber Gott freut sich, wenn Leute umkehren und Buße tun und ihre Sünde bereuen. Mitfreuen. Nicht kritisch sein. Hier steht, der Himmel freut sich, die Engel freuen sich, Gott freut sich. Und dann sollten wir uns doch mitfreuen. Wir könnten eigentlich ein Freudenfest machen, weil alle hier, ihr, die ihr seid, seid auch weder auf dem Weg umzukehren oder seid umgekehrt. Und eigentlich müssten wir immer hier mit Kirchenkaffee, mit Kuchen und Feuerwerk hier starten, weil es gibt Freude. Stimmt, Hans? Ja, ich sehe schon, du gehst, ich sollte aufhören. Aber versteht ihr das? Verloren sein? Lass dich finden. Eine andere Möglichkeit hast du nicht. Akzeptier das und Gott wird dich finden. Und dann die andere Sache eben, wirklich Freude, wenn Menschen umkehren. Alle kritischen Gedanken, alle Zweifel mal beiseite tun, einfach freuen. Das tut dem verlorenen Sohn gut, wenn gefeiert wird. Dem Schaf, dem wird die Krone aufgesetzt. Und die Münze erhält erstmal ein besonderes Fach im Portemonnaie, weil sie die war, die verloren gegangen ist. Freude, teilt es, freut euch. Amen.